Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir sind heute beim 5. Teil der Predigtreihe über die 10 Gebote unter dem Thema Du sollst den Sabbat heiligen. Wir lesen miteinander die Verse aus 2. Mose 20, 8 bis 11. 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Liebe Geschwister, mit diesem 4. Gebot der reformierten Zählung sind wir beim letzten Gebot der ersten Tafel, also der Gebote, die direkt und vor allem auf Gott selbst und seine Ehre ausgerichtet sind. Wenn wir den ganzen Wortlaut von 2. Mose nehmen, der braucht gerade einen kleinen Augenblick, bis er sich wieder gefangen hat. Geht auch gar nicht darum, dass man es lesen kann im Moment. Es geht mehr um die grafische Übersicht. Dafür zum Lesen wäre es für die meisten sicher auch zu klein. Mir ging es um eines links von uns aus gesehen, sind die Gebote der ersten Tafel, die nach der lutherischen Zählung 3, nach der reformierten Zählung 4 sind, numerisch, rein zahlenmäßig, also die viel wenigeren, während rechts die zweite Tafel ist, wo es ums Mitmenschliche, ums Miteinander in der Gemeinde und der Welt überhaupt geht. Mir war es einfach wichtig, deutlich zu machen, wir haben ja die Gebote meistens in der Kurzfassung nur gelernt, wenn wir es überhaupt gelernt haben. Und da hat man den Eindruck, als wäre das von der zweiten Tafel viel mehr. Wenn man den Gesamtoriginalwortlaut nimmt, sieht man, das Gegenteil ist der Fall. Die Gebote der ersten Tafel nehmen vom Text eine sehr, sehr viel größere Fülle ein. Und das kommt sicherlich nicht von ungefähr, sondern es geht darum, welches Gewicht diese Gebote, die direkt auf den Herrn selber gerichtet sind, nun auch tatsächlich geistlich haben. Dafür soll es an dieser Stelle schon genügen. Wir sehen übrigens, haben gesehen, welchen Umfang das Sabbatgebot auch dabei eingenommen hat. Ich kann es aber gerade noch mal, das ist der untere Block. Wir sehen links 4 Blöcke und der untere recht große, lange Block, das ist das Sabbatgebot, der Abschnitt, den wir gerade miteinander gelesen haben. Da stellt sich die Frage, halten wir überhaupt den Sabbat? Das ist der erste Teil der Predigt heute, auf den ich eingehen will, wenn wir den Sonntag feiern. Ihr wisst, dass das ja von etlichen sehr energisch bestritten wird. Die sagen, nur wer den 7. Tag hält, der hält den Sabbat. Recht das Gebot Gottes. Wer den 1. Tag, den Sonntag hält, der hält den Sabbat nicht. Fragen wir als erstes, worin besteht der Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Sonntag? Der Sabbat ist der 7. Tag der Woche, wie wir gelesen haben. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Wie und wann kam die Gemeinde Jesu dazu, nicht mehr den 7., sondern den 1. Tag der Woche zu feiern? War das eine späte antichristliche Verfälschung, wie das behauptet wird, oder lässt sich das biblisch begründen? Die Frage ist einfach zu beantworten. Der Sabbat, haben wir gelesen, wird in unserem Text 2. Mose 20 mit der Schöpfung begründet. In 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete Jahwe den Sabbattag und heiligte ihn. In 5. Mose 5, Vers 14 wird die Sabbatruhe interessanterweise mit dem Auszug aus Ägypten begründet. Da kommt nochmal ein anderer Gesichtspunkt mit hinein. Damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Ich gehe da nachher nicht mehr in der Predigt weiter drauf ein, deshalb nur hier an der Stelle kurze Zwischenbemerkung. Da kommt der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Israel, aus der Sklaverei geführt, weiß, was Sklaverei heißt – und es soll nun auch dem Sklaven volle Gerechtigkeit erfahren lassen. Vor Gott sind alle gleich. Ein Ausleger hat es interessanterweise gesagt, im Sabbat geht es um die Zeit. Was die Zeit anbelangt, sind alle Menschen gleich. Jeder hat jeden Tag 24 Stunden. Keiner hat eine Sekunde mehr, keiner eine Sekunde weniger. Und mit allem Geld der Welt kann man sich keine Sekunde dazu kaufen. Und auch am Sabbat sollen alle gleich sein. Der Boss wie der Sklave, alle sollen ruhen. Und auch, was wir später dann noch sehen, die Würde auch ihres Menschseins an diesem Tag mit erfahren. Also damit auch deine Sklave und deine Sklavin ruhen wie du und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Auf die inhaltliche Bedeutung kommen wir nachher noch im Detail. Der Sonntag hat eine ganz andere Begründung. Der Sonntag hat seine Begründung in der Neuschöpfung, in der Auferstehung Jesu. Ein Ausleger hat dazu gesagt, ich finde die Formulierung sehr gut, die Auferstehung Jesu hat das alttestamentliche Wort überstrahlt und neu ausgelegt. Die Auferstehung Jesu war für die Jünger ein so gewaltiges Ereignis, dass im Licht dieses Auferstehungsgeschehens alles neu und anders wurde. Es war nicht die Entscheidung der Gemeinde, den 7. auf den 1. Tag zu verlegen, den Feiertag. Schon recht nicht die Entscheidung der katholischen Kirche und noch viel weniger die Entscheidung Konstantin des Großen. Sondern Gott selber hat den 1. Tag der Woche mit dieser besonderen Bedeutung ausgestattet, indem er am 1. Tag der Woche unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat. Und indem am 1. Tag der Woche der Auferstandene seinen Jüngern begegnet ist, nicht einmal, sondern mehrfach. Jesus hat den 1. Tag der Woche offensichtlich ganz bewusst und gezielt für seine Erscheinungen vor den Jüngern bevorzugt und diesem Tag damit seine besondere Bedeutung im neuen Bund gegeben. Johannes 20 lesen wir. Am Abend aber desselben 1. Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren, kam Jesus und trat mitten ein und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Das war der Ostersonntagabend. Und über 8 Tage, welche Redewendung wie bei uns auch, wir sagen in 8 Tagen, obwohl es eigentlich genau genommen 7 sind, ja. Gleiche Redewendung hier, also wieder am 1. Tag der Woche waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. So hat Jesus selbst diesem 1. Tag die besondere Bedeutung gegeben. Und deshalb hat die Gemeinde von Anfang an den 1. Tag der Woche als ihren speziell christlichen Feiertag gehalten. Das lässt sich biblisch belegen. Apostelgeschichte 20 berichtet, am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt waren. Es ist genau die Begebenheit, wo links auf dem Fenstersims der Eutychus sitzt, dem die Predigt des Paulus zu lang wird, wie vielleicht manchem, jetzt wenn ich 40 Minuten predige, auch hier am Sonntag. Und er ist eingeschlafen, aber ihr sitzt alle auf dem Stuhl, der ist runtergefallen und wisst, der war dann tot. Das kann bei uns hoffentlich nicht passieren. Genau, das ist aber der Zusammenhang. Am 1. Tag der Woche, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, aber eben auch das Wort Gottes zu hören, unterredete sich Paulus mit ihnen, der am folgenden Tag abreisen wollte. Und wir halten uns vor Augen, wir befinden uns mit dieser Begebenheit um 55 nach Christus, also kaum oder gerade gute mal 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Da hat die Gemeinde nachweislich den 1. Tag der Woche als ihren Feiertag und Gottesdiensttag begangen. Ebenso lesen wir in 1. Korinther 16, 1 und 2, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe, an jedem 1. Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Warum sollen die Korinther und auch die Gemeinden in Galatien am ersten Wochentag zurücklegen, weil das der Versammlungstag der Gemeinde ist, ganz einfach. Wir haben im Neuen Testament zwar kein ausdrückliches Gebot, den Sabbat nicht mehr und stattdessen den Sonntag zu halten. Deshalb wird die Berechtigung der Sonntagsheiligung von manchen bestritten. Aber wir müssen festhalten, ganz besonders Apostelgeschichte 20, gibt's nichts zu bestreiten. Halten wir fest, es gibt nichts zu bestreiten. Die Aussage der Schrift ist an dieser Stelle eindeutig. Und das Zeugnis der Kirchengeschichte bestätigt das ebenso eindeutig. Weil da manche Unruhe entsteht heute in unseren Tagen und schon seit geraumer Zeit, gehe ich bewusst im ersten Teil auf diese Frage etwas mehr ein. Dass wir wissen, wir feiern mit vollem Recht den Sonntag. Außerbiblische, frühchristliche Zeugnisse belegen spätestens seit 90 nach Christus, dass die Gemeinde Jesu am Herrentag, am ersten Tag der Woche, ihre Gottesdienste gefeiert hat. Das früheste Zeugnis dafür ist die sogenannte Didache, die 12 Apostellehre. Sie wurde um 90 geschrieben. Auch da halten wir uns vor Augen. Wir nehmen in der Bibelstunde gerade die Offenbarung des Johannes durch, das letzte Buch der Bibel, das jüngste auch. Das wurde um 95 geschrieben. Das heißt, diese 12 Apostellehre, diese Didache, dürfte noch einige Jahre älter sein, wurde zu Lebzeiten des Apostels Johannes verfasst. Und da lesen wir, an jedem Herrentag versammelt euch, brecht das Brot, sagt Dank, indem ihr dazu eure Übertretungen bekennt. Wenige Jahre später, um 110, schreibt Bischof Ignatius von Antiochien, die Juden, die zu der neuen Hoffnung gekommen sind, feiern nicht mehr den Sabbat, sondern halten den Herrentag, an dem durch Christus das Leben aufgegangen ist. Und damit ist übrigens auch der Herrentag als der erste Tag der Woche, als der Sonntag bestätigt. Auch das wird bestritten zum Teil, dass man sagt, der Herrentag sei der Sabbat. Ist aber falsch. Der Begriff Herrentag kommt in der Bibel überhaupt nur ein einziges Mal vor. Weiß jemand wo? Ich bin immer im Vorteil, ich habe es zu Hause nachgeguckt. Offenbarung haben wir ganz am Anfang gehabt. Da schreibt der Johannes, ich war an des Herrentag im Geist, nämlich auf der Insel Patmos. Da als er seine Offenbarung bekommen hat. Auch da wieder die Frage, warum gerade am ersten Tag? Schlicht, denke ich, die Erklärung ist naheliegend. Der Johannes in der Verbannung, getrennt von seiner Gemeinde in Asien, direkt vor der Küste, zwar nahe dran, aber doch nicht bei ihr, der feiert für sich selber Gottesdienst. Weil er weiß, die Gemeinde in Kleinasien versammelt sich jetzt auch um Gottes Wort. Und indem er sich mit ihnen im Geist verbindet, im Gottesdienst, da offenbart sich ihm der Herr am ersten Tag der Woche, am Herrentag. Und Ignatius von Antiochien ist praktisch auch ein Zeitgenosse von Johannes, dem letzten Apostel, etwa 20 Jahre später auch gestorben als Märtyrer. Und da sehen wir, es ist belegt, der Herrentag ist um diese Zeit eindeutig der Sonntag. Ganz klar. Man könnte noch, ich verzichte aber um der Zeit willen drauf, weitere Zeugen nennen der alten Kirche, die das bestätigen, der Barnabasbrief, ebenfalls um 110 bis 130, Justin der Märtyrer, ein paar Jahrzehnte später Barsedanes von Edessa und schließlich noch um 200 Tertullian. Ich nenne nur die Zeugen, die alle sagen das Gleiche. Ich könnte jetzt alles zitieren, aber da geht noch mal einige Zeit darüber hinweg. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Wer es genauer haben will, der kann noch nachfragen. Man wundert sich, liebe Geschwister, wie bei einem so klaren und eindeutigen Zeugnis sowohl des Neuen Testaments wie der frühchristlichen Gemeinde behauptet werden kann, erst Konstantin habe den Sonntag eingeführt. Ich werde an dieser Stelle auch ein bisschen scharf, das sage ich. Verschiedene Auffassungen vom Sabbat müssen in der Gemeinde kein Problem sein. Das halten wir als erstes ganz dick fest. Verschiedene Auffassungen vom Sabbat müssen in der Gemeinde kein Problem sein, sagt Paulus deutlich, Römer 14. Auch in Rom gab es sowohl um den Sabbat wie um Speisevorschriften Streit. Und was sagt der Paulus? Streitet darüber nicht. Jeder sei seiner Meinung gewiss, der Recht hat und der Unrecht hat. Denn es sind keine heilsentscheidenden Fragen. Deshalb könnt ihr euch trotz verschiedener Erkenntnisse in der Liebe des Herrn annehmen. Das darf die Gemeinde nicht auseinanderreißen, weil es nicht ums Heil geht, es sind Erkenntnisfragen. Nehmt einander an. Wenn aber um des Sabbat willen noch dazu unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen die Gemeinde Jesu in Unruhe versetzt und gespalten wird, dann wird's ernst. Und das geschieht leider durch die offizielle Lehre der Adventisten. Wir müssen auch hier unterscheiden wie sonst. Es gibt adventistische Geschwister, die ohne Zweifel mit uns zum Herrn gehören. Ich selbst habe vor 12 Jahren mit meiner Frau ein Pastoren-Ehepaar kennengelernt von den Adventisten. Da war bei der ersten Begegnung sofort klar, da ist eine Einheit im Geist, überhaupt keine Frage. Und wir haben ja auch hier im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis von Gemeindegliedern solche Geschwister, die zu den Adventisten gehören. Und deren Christsein will ich hier gar nicht in Frage stellen. Denen gilt nicht meine Kritik. Ganz anders aber sieht es aus, und das müssen wir unterscheiden mit der offiziellen Lehre der Adventisten. Diese heißt, das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk ist der Sabbat. Der verfälschte Ruhetag ist das Mahlzeichen des Tieres. Originalzitat aus einer recht neuen adventistischen Zeitschrift. Hier wird der Sabbat zur heilsentscheidenden Frage erklärt. Hier wird der Sabbat zum Maßstab, ob ein Mensch gerettet wird oder nicht. Hier wird der Sonntag zum Zeichen des Antichristen. Und in einer anderen Zeitschrift, die mir vor wenigen Wochen aus adventistischen Kreisen zugeschickt wurde, wird dann Offenbarung 16 zitiert. Dazu fiel die große Stadt, nämlich Babel, in 3 Teile. Jetzt kommt in Klammer der adventistische Kommentar, wer diese 3 Teile der großen Stadt Babel sind: das Heidentum, das Papsttum und der abgefallene Protestantismus. Und das letzte, liebe Geschwister, sind nach dieser Auslegung wir. Das ist der abgefallene Protestantismus, der den Sonntag feiert statt des Sabbat. Und wir sehen, der wird hier mit den Muslimen und mit der katholischen Kirche in einen Topf geschmissen. Das alles sind die Anhänger des Antichristen, die am Endgericht dem Zorn Gottes verfallen. Man muss das deshalb so deutlich sagen, die adventistische Glaubensgemeinschaft versucht zurzeit seit einigen Jahren auch mit einem gewissen Erfolg, sich als eine normale Freikirche gewissermaßen zu präsentieren. In ihrer Lehre ist sie das nicht. Entschuldigt, wenn ich das so hart sage. Die adventistische Glaubensgemeinschaft als solche, nicht jeder Einzelne, aber als solche ist sie nach wie vor eine Sekte, die eine Randfrage zum heilsentscheidenden Merkmal erklärt. Das ist das klassische Kriterium einer Sekte, wenn ich so deutlich sagen muss, es ist um der Sache willen nötig. Nochmal, ich betone, ich rede nicht von den einzelnen Geschwistern, die es dort auch gibt. Die nehme ich ausdrücklich aus, aber die offizielle Lehre. Und das muss man eben wissen. Und ich werde an der Stelle, ich hatte gesagt, da werde ich etwas scharf, aus mindestens 3 Gründen. Wer behauptet oder den Anschein erweckt, erst Konstantin habe den Sonntag als christlichen Feiertag eingeführt, der lügt. Sage ausdrücklich in Schärfe, der lügt. Weil gerade die Adventisten sich mit der Sabbat- und Sonntagsfrage und ihrer Geschichte sehr eingehend beschäftigt haben. Und sie müssen das biblische und das kirchengeschichtliche Zeugnis kennen. Und sie unterschlagen Fakten und behaupten wider besseres Wissen ihre Sonderlehre. Und das ist kein Irrtum, der verzeihlich wäre. Das ist Lüge. Und da werde ich scharf. Wie gesagt, nicht alle, aber die offizielle Lehre. 2. Punkt, dass der Sonntag das Zeichen des Antichristen sei, ist völlig willkürlich und unbiblisch. Das ist geradezu offenkundiger Unsinn. Die Zahl 666 in der Offenbarung hat rein gar nichts, aber überhaupt nichts mit dem Sabbat zu tun, sondern sie ist ausdrücklich ein Hinweis auf den Namen und die Person des Antichristen, nicht auf den Sabbat. Und auch der allgemeine Hinweis, dass der Antichrist Zeit und Gesetz verändern wird, Daniel 7, ist die Auslegung auf den Sabbat wieder willkürlich. Das lässt viel eher auf kalendarische Änderungen schließen. Zum Beispiel, was durchaus in der Natur der Sache liegen dürfte, dass man nicht mehr christlich rechnet im Jahr 2009 nach Christus, sondern irgendeine neue Zeitbestimmung findet, um den christlichen Bezug im Allgemeinwesen zu sprengen. Ich stelle es leider fest, auch hier in Württemberg, schon im frommen Württemberg, bürgert sich's ein, dass man nicht mehr Weihnachtsferien sagt, sondern Winterferien. Würde ich nie machen. Es sind Weihnachtsferien. Winterferien ist bereits der religiös neutrale, multireligiöse, nicht mehr anstößige, nicht mehr Christus bezeugende Terminus. Ja, es sind Weihnachtsferien. Wir feiern Weihnachten und weil Weihnachten ist, deshalb gibt es da Ferien, nicht weil Winter ist. Und so merken wir, wie in unserer Gesellschaft gezielt christliche Begriffe umgangen werden, im allgemeinen Sprachgebrauch. Ich vermute, dass da viel eher in die Richtung was gemeint ist, aber das werden wir überhaupt erst sehen. Daniel 7 ist viel zu vage, um zu sagen, da ist das oder jenes damit gemeint. Und der dritte Punkt, weshalb ich an dieser Stelle etwas scharf werde, ist, das Neue Testament selbst sagt ausdrücklich, der Sabbat ist nicht heilsentscheidend. Er ist es nicht. Kolosser 2, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreff seines Festes oder Neumondes oder Sabbat. Niemand richte euch deshalb, denn sie sind Schatten der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist Christus. Das ist ganz wichtig fürs Verständnis. In Jesus liegt das Heil, nicht im Sabbat. Der Sabbat ist nur ein Schatten, gewissermaßen ein zeichenhaftes Abbild für den eigentlichen Inhalt. Wie die Taufe übrigens auch. Und deshalb soll die Gemeinde weder wegen des Sabbats noch wegen der Taufe oder noch wegen anderer Fragen, in denen nicht das Heil liegt, gespalten werden. Römer 14 hatte ich schon hingewiesen, sagt Paulus, der eine hält einen Tag, in Klammer gemeint vor dem Sabbat, vor dem anderen, der andere hält jeden Tag gleich. Jeder sei aber in seiner eigenen Meinung völlig überzeugt. Jeder handle seiner Erkenntnis gemäß, aber die Verschiedenheit ist zu akzeptieren. Und noch Galater 4, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Da macht der Paulus deutlich, es geht schon auch um einen ernsten Punkt. Da steckt nämlich letztlich ein magisches Missverständnis dahinter. Es gibt doch vor Gott keine heiligen Orte, Lourdes oder Fatima oder was weiß ich wo, oder bestimmte heilige Tage und Zeiten, an denen uns Gott näher wäre als an anderen. Das ist magisches Denken. Und wer auf solche Äußerlichkeiten fixiert ist, sagt Paulus, da steht die Gefahr, dass da überhaupt vergeblich gearbeitet wurde. Dass da die Leute das Wesentliche des Glaubens noch gar nicht begriffen haben. Die Aussagen der Schrift sind so deutlich, dass es deutlicher eigentlich nicht geht. Nochmal, damit komme ich mit diesem Punkt zum Schluss. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer der Überzeugung ist, er solle den Sabbat halten, der soll den Sabbat halten. Aber er soll nicht Unruhe und Streit über diese Frage in die Christenheit, in die Gemeinde tragen. Nun aber zum eigentlichen Hauptteil, zum Wesen und Inhalt des Sabbatgebots. Worum geht's hier denn? Sabbat heißt auf Deutsch Ruhe. Und Luther hat deshalb völlig richtig übersetzt, als er gesagt hat, du sollst den Feiertag heiligen. Denn zu Luthers Zeit hatte das Wort feiern die Bedeutung von ruhen, ist bei uns heute noch erhalten im Begriff Feierabend. Der heißt deshalb so, weil wir am Feierabend von der Arbeit des Tages zur Ruhe kommen. Deshalb Feierabend. Der Sabbat ist also ein Ruhetag. Als solcher ist der Sabbat Teil der Schöpfungsordnung. Er gilt auch für die Gemeinde Jesu, von seinem Inhalt her. Ja, er hat sogar eine Bedeutung bis in die Ewigkeit hinein. Hebräer 4 zeigt uns, dass der Sabbat ein schattenhaftes Vorbild auf die ewige Ruhe hin ist, die im Himmel auf uns wartet, wo wir ruhen dürfen von allen unseren Werken auf dieser Erde. Ich hatte auch schon anders mal gesagt, in den Geboten begegnen wir dem Wesen Gottes. Und das Sabbatgebot sagt uns, Gott ist kein Sklaventreiber, sondern Gott gönnt uns Ruhe. Sogar in ganz besonderer Weise werden wir gleich noch sehen. Und diese Ruhe ist wieder diese Gabe Gottes für die ganze Schöpfung da. Auch das Vieh soll ruhen am Sabbat. Die ganze Schöpfung soll an der Ruhe Anteil haben. Auch wieder nur ein Nebengedanke, der Tierschutz und der Naturschutz ist in der Bibel ganz fest verankert, auch wenn er kein eigenes Thema darstellt, aber der leuchtet immer wieder durch, weil auch die ganze Natur von Gott geschaffen und von Gott geliebt ist. Der Mensch in besonderer Weise, aber grundsätzlich die ganze Natur. Und die ganze Schöpfung soll Anteil haben am Segen Gottes. Heute wissen sowohl unsere moderne Medizin wie auch die Psychologie, dass Leib und Seele solche Ruhephasen brauchen. Wer ständig powert ohne Unterbrechung, der macht sich irgendwann mal kaputt. Der geht an Leib und Seele kaputt. Wer den Sonntag deshalb ohne Not entheiligt, der bringt sich um den Segen Gottes. Wenn der Sonntag in staatlichen Ordnungen Eingang findet, bekommt die ganze Gesellschaft Anteil an diesem Segen. So wie das Neue Testament sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Auch der Ungläubige kann, indem er den Sonntag als Ruhetag feiert, ein Stück weit Anteil an dieser Segensordnung Gottes haben. Wenn aber ein Gemeinwesen sich gegen Gott und sein Gebot entscheidet, verliert das ganze Gemeinwesen diesen Segen Gottes. Nun haben wir gehört, dass sich mit dem Sonntag der Ruhetag vom 7. auf den 1. Tag der Woche verschiebt. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob schon mal jemand über die Bedeutung, über die geistliche Bedeutung dieser Verschiebung nachgedacht hat. Bei Gott geschieht ja nichts, gar nichts von ungefähr. Warum ist der Ruhetag im Neuen Bund nicht mehr der letzte, sondern der erste Tag? Weil das die neue Heilsordnung ist. Wir müssen uns die Sabbatruhe nicht erarbeiten. 6 Tage arbeiten, dann haben wir uns die Ruhe verdient. Denn im neuen Bund leben wir nicht aus unserem Verdienst, sondern aus der vorgreifenden Gnade Gottes. Bevor wir einen einzigen Finger krumm gemacht haben, dürfen wir schon ausruhen. Gestärkt und gesegnet aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem Sonntag heraus, dürfen wir in die neue Woche hineingehen und dann aus diesem Gestärktsein, aus der Begegnung mit Gott heraus unsere Arbeit tun. Vor der Arbeit dürfen wir ruhen. In der Welt heißt es erst die Arbeit, dann das Vergnügen, haben unseren Kindern auch alles schon gesagt, aber bei Gott heißt es erst die Ruhe und dann aus dem Beschenktsein heraus die Arbeit für den Herrn. Das ist der neutestamentliche Lebensrhythmus, wo die Gnade und die Gabe und die Fürsorge Gottes ganz im Vordergrund stehen. Wir haben gehört, dass in 5. Mose 5 die Sabbatruhe mit dem Auszug aus Ägypten begründet wird. Denke daran, dass du Sklave warst und der Herr dein Gott dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Ich denke, das hat auch die Bedeutung, Gott hat sein Volk aus jeder Knechtschaft herausgeführt, auch aus der Sklaverei der Arbeit. Arbeit gehört zwar zum Schöpfungsauftrag. Im Garten Eden ist dem Menschen die kreative Arbeit aufgetragen, den Tieren Namen zu geben. Und darüber hinaus der Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, 1. Mose 2. Arbeit gehört dazu, Arbeit schändet nicht. Aber Arbeit ist auch nicht unser Daseinszweck. Indem Arbeit begrenzt wird mit dem Sabbatgebot, wird die Arbeit auch entgöttert. Das gilt übrigens auch für die Gemeinden. Das ist auch für Pfarrer und Pastoren und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde nicht unwichtig. Nicht wenige hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde vergöttern ihre Arbeit in der Gemeinde. Das heißt, sie ziehen ihr Selbstwertgefühl, ihre öffentliche Anerkennung, den Wert ihrer Person aus dieser Arbeit. Wir leben aber nicht für die Arbeit und nicht von der Arbeit. Wir leben für Gott und von Gott. Und damit wir das nicht aus den Augen verlieren, haben wir jede Woche Sonntag. Dass uns das jede Woche eindrücklich vor Augen gestellt wird. Der wöchentliche Sonntag macht deutlich, der Mensch steht über der Arbeit. Und deshalb hat er auch einen Wert, wenn er ausruht. Deshalb hat der Mensch auch einen Wert, wenn er alt und krank ist und nicht mehr arbeiten kann. Er hat seinen Wert nicht in seinem materiellen Ertrag für die Gesellschaft. Wir sehen ja, wie sich das gerade heute in unserer nachchristlichen Zeit total verschiebt. Der Mensch wird im Prinzip mehr und mehr nur noch als Arbeitstier in der Öffentlichkeit, von der Politik her und von der Wirtschaft her wahrgenommen. Die Würde des Menschen, die Bedeutung von Ehe und Familie, alles hat nur noch seinen Wert in der Steigerung des Wirtschaftswachstums und des Bruttosozialprodukts. Der Rubel muss rollen. Das allein zählt ohne Rücksicht auf Verluste. Der Mensch wird wieder versklavt. Der Sabbat wird seinem Wesen nach aufgehoben und der Mensch wieder ins moderne Sklavenhaus Ägyptens zurückgeführt. Wenn der Sabbat übrigens als erstes ein Ruhetag ist, dann heiligt der keinen Sabbat, der am Sonntag den Berufsstress mit dem Freizeitstress ersetzt. Auch das muss in Kürze, ich will es nicht breit ausführen, aber doch immerhin gesagt sein. Das ist der andere Missbrauch des Sabbats, der vor allem in den letzten Jahren, 35-Stunden-Woche und so weiter, man könnte auch drüber reden, 6 Tage sollst du arbeiten, ja, von der 5-Tage-Woche steht in der Bibel auch nichts. Ich kann aber nicht auf alle Aspekte dieses Gebots eingehen, kann sie nur anklingen lassen. Aber unsere Wohlstandsgesellschaft ist natürlich der Freizeitmissbrauch des Sabbats zunächst einmal noch fast der größere als der neuere Trend. Wir kennen schon seit Jahrzehnten den Begriff vom Montagsauto. Warum gibt es ein Montagsauto? Doch nicht deshalb, weil die Arbeiter am Montagmorgen so ausgeruht, so fit, so strotzend vor Kraft und Konzentrationsfähigkeit wieder am Band stehen und an der Arbeitsstelle, sondern weil die zu einem leider nicht geringen Teil vom Wochenendstress und von Saufgelagen und vielem anderen mehr total übermüdet an ihrer Werkbank hängen und kaum die Augen auseinanderkriegen und nicht mehr in der Lage sind, eine vernünftige Arbeit abzulegen und erst mal Dienstag werden muss, bis die wieder leistungsfähig sind. Das alles steckt im Begriff Montagsauto. Das ist keine Sabbatheiligung. Verhalten also, denn Fest der Sabbat ist ein Ruhetag. In diesem Ruhetag sehen wir die Liebe und Fürsorge Gottes, der nicht will, dass wir in der Arbeit verheizt werden, der Arbeit begrenzt, der uns Ruhe gönnt, der uns einen Vorgeschmack der Ruhe und der Festtagsfreude gibt, die im Himmel auf uns wartet. Es fällt aber auf, liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, dass der Neue Bund keine verbindliche Regelung für den Sabbat als Ruhetag mehr beinhaltet. Es gibt im Neuen Testament keine derartige Bestimmung, du musst am Sonntag ausruhen. Die Judenchristen haben zwar als Juden weiter den Sabbat als Ruhetag gefeiert, als Juden. Die waren ja und blieben ihrem Verständnis nach Juden, die aber heilsgeschichtlich auf dem Laufenden geblieben sind. Als Christen haben sie den Sonntag gefeiert. Den Heidenchristen war der Sabbat nie geboten, die haben nur den Sonntag gefeiert. Und der Sonntag wurde nicht als Ruhetag begangen, sondern früh morgens oder spät abends mit einem Gottesdienst, mit Herrenmahl, mit Sündenbekenntnis, wie wir aus dem frühkirchlichen Text gehört haben. Aber als verbindlichen Ruhetag hat die Gemeinde Jesu den Sonntag die ersten 3 Jahrhunderte nicht gefeiert. Ging gar nicht, weil das Staatswesen ihnen die Freiheit nicht gegeben hat. Und wir wissen, in der ersten Gemeinde waren gerade unter den Heidenchristen viele Sklaven. Ja, denen hätte ihr Chef schön was gepfiffen, wenn die am Sonntag sagen, heute habe ich frei. Ja, für die stand gar keine Entscheidungsmöglichkeit, ob sie den Sonntag als Ruhetag feiern oder nicht. Wir sehen, der von Gott zum Segen der ganzen Schöpfung eingesetzte Ruhetag setzt ein Staatswesen voraus, das den Schutz dieses Ruhetags gewährleistet. Die staatliche Ordnung war für die neutestamentliche Gemeinde aber erst mal 300 Jahre eine andere, die hat diesen Schutz nicht gewährleistet. Erst als Konstantin der Große, und da erst tritt er nun auch in Funktion, das Christentum anerkannt und dann später das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde, erst dann wurde der schon seit 220 Jahren mindestens bestehende christliche Feiertag, schon seit 300 Jahren bestehende, zum staatlichen, allgemeinen, anerkannten Feiertag. Das war das Einzige, was Konstantin dabei bewirkt hat. Der hat den Sonntag nicht gegründet, sondern der hat ihn staatlich anerkannt. Da war dann ein Schutz des Sonntags und von da an hat die Gemeinde, auch die Reformatoren haben das betont, Calvin und Luther, den Sonntag selbstverständlich dann auch als verbindlichen Feiertag gesehen. Weil darin liegt ja der Segen Gottes. Heute aber geschieht die Entheiligung des Sonntags vor allem durch die Politik. Einerseits durch eine systematische Aushöhlung des Sonntagsschutzes per Gesetz mit immer mehr Ladenöffnungszeiten und. Wir kennen die Diskussion. Und auch ganz praktisch, achten wir mal darauf, wie viele politische Gremien am Sonntag zusammenkommen. Als hätte die Woche keine 6 Tage. Als müsste jede wichtige Entscheidung in der Politik an einem Sonntag getroffen werden. Da sitzen die zu allen möglichen Sonderausschüssen, Tarifgesprächen und so weiter am Sonntag zusammen und gehen mit äußerst schlechtem Beispiel in der Gesellschaft voran. Jetzt betrifft das aber auch uns, wenn eine Gesellschaft nicht mehr nach Gott fragt und auf Gottes Ordnungen keine Rücksicht mehr nimmt, dann sind wir auch davon mit betroffen. Und wir können uns den Ansprüchen und Wirklichkeiten einer wiedergöttlichen Gesellschaft nicht vollständig entziehen. Und da ist es wichtig, das im Auge zu haben, dass Gott im neuen Bund den Sonntag nicht als verbindlichen Ruhetag geordnet hat. Gott verpflichtet seine Gemeinde um der Sonntagsruhe willen nicht zum Martyrium. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, es liegt jetzt in der hohen Verantwortung eines jeden Einzelnen für sich und für diejenigen, für die er Verantwortung hat, zum Beispiel die Familie, die Angestellten im Betrieb und so weiter, zu entscheiden, wo muss ich wirklich mitmachen? Wo kann ich mich aus existenziellen Gründen nicht verweigern? Da geht es ja nicht nur um die eigene Existenz, da geht es ja dann, wer einen Betrieb leitet, auch um die soziale Verantwortung und die Existenz für die Mitarbeiter. Oder wo kann ich hier einen eigenen Weg gehen, der eigentlich von der Bibel her durchaus der richtige wäre? Da steckt natürlich die ganze Problematik mit drin, die ist uns allen bekannt, von den Landwirten angefangen, die ja ohnehin ihr Vieh am Sonntag versorgen und melken müssen. Denen würden die Kühe die Ohren voll brüllen, wenn die nicht gemolken würden morgens und abends und das Euter platzt. Da haben wir sachliche Notwendigkeiten. Und dann schafft aber auch eben eine Gesellschaft unter Umständen neue sachliche Notwendigkeiten, die nicht unmittelbar unvermeidbar wären. Aber wenn eine ganze Gesellschaft, wenn die ganze Konkurrenz sonntags den Laden offen hat, dann ist es für den Unternehmer die Frage, kann ich mir's leisten? Wenn ein Betrieb große, teure Maschinen hat, kann der sich's leisten, die am Sonntag stillstehen zu lassen? Das sind schwierige Fragen. Wichtig ist, die Bibel überlässt es an dieser Stelle der Verantwortung des Einzelnen vor Gott zu entscheiden, was hier richtig ist und was nicht. Allerdings, ich habe vorhin schon gesagt, wer ohne Not die Sonntagsruhe preisgibt, der beraubt sich und verdient, für die er Verantwortung trägt, eines Teils des Segens Gottes, wo es ohne Not geschieht. Jeder Einzelne muss entscheiden, ob er die Not hat oder nicht. Nun begrenzt sich, und es ist der Schluss, es ist auch gleich wieder 11, der Sabbat aber nicht auf den Ruhetag. Wir sollen den Sabbat heiligen. Das bedeutet im Alten Testament wie im Neuen eine Sache für Gott aussondern. Das heißt, der Sonntag ist der Tag, der in besonderer Weise dem Herrn gehört. Wer nur ausruht, hat den Sabbat auch noch nicht geheiligt. Der hat nur gefaulenzt. Das ist aber noch etwas anderes. Das darf er auch, aber Sabbat und Sonntag ist mehr. Gott ist zwar alle Tage mit uns, deshalb ist der Sonntag in diesem Sinne kein besonderer heiliger Tag, an dem Gott mehr mit uns wäre, an dem mehr Segen drauflege, wenn wir Bibel lesen und so weiter. Aber Gott hat trotzdem den Sonntag als Ordnung eingefügt in unseren Lebensrhythmus, damit wir einmal in der Woche aus dem Getriebe und Getöse des Alltags herausgenommen sind. Damit wir an diesem Tag ganz besonders in der Gemeinschaft mit ihm sind. Und deshalb gehört auch der Gottesdienst am Sonntag selbstverständlich dazu. Der Sonntag ist, ich sage es mal so, der wöchentliche Eichtag der Gemeinde unter Christen. Vergleichst mal so auf der Fahrt durch den Alltag, fahren wir mit unserem Lebenswägelchen über manche raue Pisten, da holtert's und poltert's. Da kriegt die Radaufhängung diesen oder jenen Schlag ab, da fahren wir mal irgendeinen höheren Bordstein hoch, alles im Bild gesprochen, und dann verstellt sich die Spur. Das merken wir im Auto, wenn das Lenkrad nicht mehr gerade steht beim Gradausfahren, sondern so eine 45-Grad-Neigung hat, dann ist die Spur deutlich verstellt. Und dann muss die Spur wieder neu eingestellt werden, dass wieder ein Geradeauslauf da ist. Und ich sage mal so, der Sonntag ist dieser Tag, da wird die Spur unseres Lebens jede Woche neu eingestellt und neu ausgerichtet, damit wir wieder einen rechten geistlichen Geradeauslauf für die neue Woche haben. Im Lauf der Woche stürmt so viel auf uns ein. Am Sonntag besinnen wir uns in der Gegenwart Gottes und im Hören auf sein Wort neu auf das Wesentliche. Greift da zurück auf den Bibelgesprächskreis vom letzten Mittwoch, da hatten wir Offenbarung 4, die Thronschau des Johannes. Das ist so ein Blick aufs Wesentliche. Normalerweise sehen wir das, was hier auf der Erde ist, dieses ganze Getobe und Gebrause der Völker und der Wirtschaftskrise und Arbeitsplätze und Preise, Entwicklung und Öl und was weiß ich was alles auf uns einstürmt, Tag für Tag, 24 Stunden lang. Und das lässt uns kaum Luft, wirklich jetzt mal konzentrierten Blick auf die wirkliche Wirklichkeit zu richten. Und dazu ist der Sonntag da, dass sich über uns der Himmel öffnet und wir sehen den Thron Gottes, auf den, der in diesem ganzen Gewirre und Getobe die Zügel in der Hand hat, der seine segnenden Hände und schützenden Hände um uns und um unser Leben hat. Und dass wir aus diesem neuen Blick für die Wirklichkeit heraus dann auch wieder in die neue Woche hineingehen. Und so die rechte Perspektive für unser Leben bewahren und immer wieder neu gewinnen. Als ich übrigens gestern die Predigt nochmal überarbeitet habe, da war mir auch schlagartig klar, welches Lied jetzt im Anschluss passt. Von Sibald, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Eine Gesellschaft, die sich von der Gemeinschaft mit Gott, gerade auch von der Feier des Sonntags verabschiedet, die geht in die Finsternis, geht im eigenen Trubel unter. Wer aber bei Gott bleibt, sein Wort beachtet, der lebt in seinem Segen, der lebt im Lichte Gottes. Und dazu lädt uns jeder Sonntag neu ganz intensiv ein. Amen.